Deutschlandfunk Kultur.
Zum Gespräch konnte ich Christoph von Dohnányi nach der Generalprobe direkt neben dem Musikverein in der Bar des Hotels Imperial treffen. Sie werden es an den Hintergrundgeräuschen hören. Und auch hier, wie überall in Wien, geweihter Boden. In diesem Haus lebte Richard Wagner 2 Monate lang, während er den Lohengrin einstudierte, dessen Ouvertüre wir vorhin hören konnten. Und so begann unser Gespräch mit einem, im wahrsten Sinne des Wortes, Gedankengang durch Wien. Herr von Dohnányi, Sie haben eine intensive und langjährige Beziehung zu den Wiener Philharmonikern, sowohl als Konzertorchester als auch in der Wiener Staatsoper, aber auch bei den Salzburger Festspielen. Wenn Sie nun zurückkommen, welche Erlebnisse und Erfahrungen verbinden Sie mit diesem Orchester hier?
Also eigentlich verbindet mich eine große Vergangenheit, auch sogar familiärer Art, mit Wien. Ja? Also das erste war Wien. Und mein Vater ist hier geboren. Mein Großvater hat hier sehr viel Musik gemacht und hat eigentlich alle Klaviere von Bösendorfer bekommen, die er brauchte, bis hin zu einem runden Flügel, wo er dann so spielen, also im Kreis spielte. Also das ist hier auch im Museum. Mich verbindet sehr viel mit Wien. Die halbe Familie, eben die ungarische, ist gleichzeitig auch Wien. Dann habe ich hier angefangen zu dirigieren, auch im Musikverein, in dem Saal, mit den Tonkünstlern und Heidensymphonien, glaube ich, und sehr viel, auch immer ein modernes Stück auch dabei. Und dann bin ich später ein bisschen bei den Symphonikern mal gewesen und dann habe ich letztlich dann bei den Wienern dirigiert. Eigentlich ziemlich viel. Die haben das ausgerechnet. Ich habe, glaube ich, 111 Mal mit den Wiener Philharmonikern gearbeitet. Das ist eine ganze Menge. Und das ging dann bis Salzburg sehr viel. Ich habe ja in Salzburg auch so unter Kajans Zeiten, dann später unter Mortiers Zeiten, habe ich doch dort, ich weiß nicht wie viel, also viele Produktionen gemacht. Für mich sehr schöne Produktionen. Darunter eben eine Salome mit dem Luc Bondy, die ich nach wie vor also wahnsinnig hoch schätze. Weil der Luc war schon ein ganz besonderer Regisseur und Mensch und Kopf und nachdenklich. Sehr gut. Das sind so Dinge, die mich mit Wien verbinden. Die Philharmonik habe ich eine Weile nicht dirigiert jetzt. Seit Ariadne und Ariadnezeit und der Zeit, wo ich den Bartok machte mit der Jessie Norman, die Erwartung und hinter Bartok. Also das ist eine Weile her und jetzt bin ich wirklich sehr glücklich, wieder da zu sein. Es ist schon ein ganz besonderes Institut, dieser Musikverein, und ein wirklich sehr besonderes Orchester. Also das lässt sich überhaupt nicht bestreiten. Wir haben eine Flexibilität und eine Begabung, kommt da musikalisch raus. Und sie arbeiten inzwischen auch sehr gerne. Also das ist kein Orchester, was stehen geblieben ist. Sie wollen auch die Dinge, die man von ihnen erbittet und anmahnt, die wollen sie auch realisieren.
Unter Ihrer Leitung kann das Orchester ja ohnehin schon deswegen nicht stehen geblieben sein, weil Sie immer ganz ungewöhnliche Programme gemacht haben. Es gibt ja kaum ein Konzertprogramm, das Sie realisiert haben, das ein, mal etwas abschätzig gesagt, Standardprogramm enthält. Es gab ganz oft ungewöhnliche Dinge, auch in der Oper, Uraufführung, die Bassariden von Henze beispielsweise, von Friedrich Zerha, oder auch eine Produktion, die man eigentlich nicht mit den Wiener Philharmonikern in Verbindung bringt, wären die Violinkonzerte von Phil Glass und Alfred Schnittke, die sie mit Gidon
Krieg gern gespielt. Das war für mich eine Überraschung, weil ich auch nicht so ein Philip Glass-Fan war. Aber ich wollte mal wissen, wie es geht. Und ich erinnere sehr gut, da hat er noch der Hetzel gelebt, der Konzertmeister. Und der war ja ein sehr kluger und wirklich einmaliger Konzertmeister für die Wiener Philharmoniker damals. Und es hat mich sehr, wie soll ich sagen, erfreut, aber auch gewundert, dass dieses Orchester diese Stücke gerne spielte. Also die sind auch nicht so, dass sie nicht mal Neuland wollen. Ne? Das war immer angenehm, ja.
Aber Sie sind vor allem einer, der das auch immer abverlangt hat. Es gibt ja auch genug Dirigenten, die das eben auch gerade von den Wiener Philharmonikern eher nicht verlangen. Sie gehören zu den wahrscheinlich eher wenigen, die es sehr konsequent getan haben. Sind Sie da eigentlich auch auf Widerstände gestoßen oder war das immer ein Teil Ihrer Arbeit, dass Sie das eben halt auch machen? So wie es in diesem heutigen Programm letztlich ja auch der Fall ist.
Ja, das ist natürlich so, die Wiener Philharmoniker laden ja den Dirigenten ein, ja. Und die wissen ja, wenn sie mich einladen, was sie kriegen. Nicht? Ich werde auch den Brahms nicht so machen, wie vielleicht manchmal das so vorausgesetzt wird, nur schön und ein bisschen gefällig manchmal und so. Da kann man auch sehr anders rangehen. Mich interessiert halt oft bei der Programmzusammenstellung der Gegensatz, aber auch die verbindenden Gedanken. Ja? Und so ist dieses Programm zum Beispiel entstanden. Es gibt eigentlich die Atmosphäre von Ligeti. Das ist ein Stück, was wirklich unglaublich gekonnt geschrieben ist. Der Lohengrin ist, glaube ich, uraufgeführt 1850, also etwas mehr als 100 Jahre da so. Später schrieb Ligeti die Atmosphäre. Ja, 61 hat er die geschrieben. Und da kam mir mal der Gedanke, eigentlich ist Lohengrin auch Atmosphäre. Ja? Und dann gibt es bei Ligeti am Schluss leere Takte, die der Dirigent dringend einhalten muss. Und diese leeren Takte dirigiere ich auch. Da dirigiere ich, was Hans immer den Luftzerteiler nannte. Ja? Da bin ich Luftzerteiler und mache nur, schlage die Takte, damit keiner denkt, das ist alles zu Ende. Und wenn man dann am Schluss von Atmosphäre hineinkommt in den Beginn von Lohengrin, in das erste Vorspiel, dann weiß man, dass das eine große Verwandtschaft hat, nicht? Und, oder sagen wir, es geht dasselbe Thema an, nur in verschiedenen Zeiten, nicht? Das war das. Und dann kommt Alban Berg, der ist eigentlich immer richtig, ja? Der Alban Berg ist einfach ein so zeitlos gutes Stück, dass ich da einfach fand, das ist gut nach diesem Lohengrin-Vorspiel. Und da gibt es auch nicht die bombastischste Symphonie, sondern die eben still aufhört. Und das ist wirklich ein so wertvolles Stück von Brahms, wird viel zu wenig gespielt, weil es eben nicht den normalen Gastdirigenten und Tourenorchester-Dingen entspricht. Hört eben sehr leise auf und ist irgendwie für mich so ein großes Ausatmen. Und man darf auch vom letzten Takt nicht aufhören, man muss einfach hineingehen. Irgendwann ist Efter zu Ende. Also das hat schon seinen Sinn. Ich habe aber auch mal ein Programm gemacht in Amerika. Wir hatten es fest vor, den Varèse zu machen, Amerique. Und das ist nur ein richtiger großer Knaller. Und mir fiel kein Stück ein vorher. Und ich hatte da einen sehr, sehr guten und mit einem starken, guten Fantasieintellekt begabten Manager neben mir, den Tom Morris. Und eines Tages saß ich echt in der Badewanne und dachte, was mache ich nur mit diesem Varèse? Und rief ihn an und sagte, mir kam eben eine Idee, wir machen die kleine Nachtmusik vorher. Ja. Es war ein super Erfolg, also kleine Nachtmusik und hinterher Varèse. Ja. Und der Simon Rattle mit den Berlinern hat dann mein Atmosphärprogramm mal gemacht. Hat mich nicht gefragt davor, aber er hat es gemacht, sicher auch sehr gut. Ich finde, ein bisschen muss die Welt so aussehen. Also, wenn man also die Dinge macht, die man erwartet von einem, dann wird man so schnell zu, wie soll ich mal sagen, vor sich selbst, zu einem unbewegten Gestalt. Ja.
Wenn man versuchen wollte, dieses Programm ein bisschen einzuteilen, könnte man sagen, man hat mit den ersten beiden Stücken Klang, also bei Wagner und bei Ligeti, und bei Berg und Brahms dann eher Struktur, die natürlich auch sich immer in besondere Klangwirkungen findet. Bei dem Ligeti finde ich das Besondere, dass das Orchester ja immer unmerklich spielen muss. Das ist ja auch was, was Ligeti oft in seinen Partituren aus dieser Zeit verlangt, dass die Einsätze, die Eintritte der Stimmen immer ganz gleitend und unmerklich geschehen sollen, damit dieses Kontinuum passiert. Ist das eigentlich so ohne weiteres zu bewerkstelligen, gerade von einem Orchester, das sehr stark rhythmisch prononciert spielt, dass man so ein völlig gleitendes Kontinuum bekommt?
Da ist eigentlich kein Problem. Die Qualität eines Orchesters muss eigentlich das hergeben. Ja. Dann hat der Ligeti, Sie sagen das ganz richtig, der verlangt sehr oft unmerkliche Einsätze. Das ist nicht immer leicht für alle Instrumente. Das gibt natürlich für eine schwere Posaune oder einen Kontrafagott oder so, haben Sie Probleme damit unter Umständen. Aber er hat in diesem Stück auch wirkliche brutale Gewalttätigkeit. Ja. Da gibt es vierfaches Forte und dreifaches Forte in den Bässen. Da knallt es schon gewaltig. Aber es gibt eben auch dieses, wie soll man sagen, weder Anfang noch Ende Klang. Ja? Und das sind so Dinge, die ich zum Beispiel heute bei der Generalprobe noch mal probiert habe oder so. Das muss ich noch mal hören, damit das in Ordnung kommt. Das ist gar nicht so einfach. Aber letzten Endes haben Sie recht. Das eine ist, sagen wir mal, organisierter Klang und komponierter Klang und kommt aber aus derselben Ecke, nämlich entspringt dem Bedürfnis von musikalischen Menschen, den, wie soll ich den uns täglich umgebenden Klang, in dem wir leben, zu entfernen und eine andere Welt zu entdecken. Ja. Das ist bei beiden, sowohl bei Wagner wie bei Ligeti der Fall. Unorganisierter Klang ist uninteressant. Ja. Also es ist organisierter Klang, ja, und komponierter Klang. Sehr schwer durchzuhören und braucht eigentlich endlose Proben. Ja. Also das ist sehr, sehr schwierig zu realisieren. Aber beim Berg, haben Sie recht, ist es natürlich auch ein sich beschäftigen mit einer Form des Komponierens. Und da ist ja, es hat ja eben sehr viele Versuche gegeben, sich formal wieder zu finden nach einer spätromantischen, etwas diffusen, in viele Richtungen gehenden Versuchszeit. Und hier haben wir doch bei Berg eben den starken Schönbergschen Einfluss und bei Brahms haben wir eben die große Klassik, nicht? Und als Einfluss und im Grunde genommen die Menschen, ob es Busoni war, ob es Hindemith war, ob es Bartok oder wer auch immer war, alle haben versucht, nach dieser auslaufenden 19. Jahrhundert sich ins Chaos scheinbar zu entwickelnden Musik, ja, eine Form zu finden, nach der sie sich richten kann, nicht? Und das Problem war ja immer da, das können Sie in Meistersinger im Textbuch schon haben Sie das, nicht wahr? Du setzt dir die Regeln und richtest dich dann danach, nicht? Also dieses Bedürfnis, innerhalb einer Formgebung zu schreiben, und da haben Sie total recht, das ist mehr in dem Berg und in dem Brahms zu spüren.
Gibt es bei dem Alban Berg jenseits dieser biografischen Elemente nicht auch einen stark spielerischen Aspekt in der Musik? Also dass man sich zum Beispiel die Form und die Struktur so zurechtlegt, dass man damit ganz verschiedene Dinge machen kann. Beispielsweise eine Zwölftonreihe so anzulegen, dass die Tonarten G-Moll und B-Dur dabei ermöglicht werden. Oder dass man auch Töne hat, die diesen merkwürdigen Bach-Choral am Ende, diese Ganztonschritte. Das ist ja eigentlich ein ganz souveränes, richtig abgeklärtes Spiel, nicht nur mit der Tradition, sondern auch mit dem Material, das ihm offensichtlich ganz mühelos irgendwie zu Gebote steht.
Also er war ja auch ein großer Theater. Eigentlich muss man sagen, ist Wozzeck ja eigentlich, kann man vielleicht sagen, die bedeutendste Oper des letzten Jahrhunderts. Und Schönberg musste ihn da immer an den Schreibtisch prügeln, das wissen wir ja, nicht? Dann hat er immer gesagt, nun mach mal fertig. Der hat diesen Instinkt dafür gehabt, dass das wirklich ein ganz großer Dramatiker war, auch musikalisch. Und die Folgen Schönbergs müssen nicht bedeuten, dass man eine gewisse Zwangsjacke empfindet. Sie haben da recht, wenn Sie sagen, eigentlich kannst du damit auch Händchen klein machen. Ja, nicht? Es ist nicht so, dass dir die Zwangsjacke angelegt wird. Nicht? Das ist nicht so, aber es ist eine formale Vorgabe, die den Komponisten davor bewahrt, seine eigenen Hirnwindungen wichtiger zu nehmen als die Kunst.
Wie geht denn Alban Berg aus Ihrer Sicht mit dem Orchester um? Das ist ja ein ganz eigener Klang, den er gefunden hat. Sicherlich für die Wiener Philharmoniker sehr geeignet. Es gibt ja auch die Vortragsbezeichnung irgendwo einmal wienerisch. Da sind wir hier am richtigen Ort. Aber dann auch so kuriose Dinge wie, dass die Solovioline an einer Stelle die Tuba durchlassen soll. Und man sich fragt, wie ist denn eigentlich anders zugehen?
Das ist so dumm, das ist richtig. Ja. Das ist sogar richtig, weil das heißt, es gibt eben Momente, wo die Orchestrierung fast ungeschickt erscheint. Ja? Es ist ein sehr lautes Stück und er hat es ja auch nicht gehört. Nicht? Er hat auch keine Korrekturen mehr vornehmen können. Und wir müssen bei diesem Stück eine ganze Menge dynamisch korrigieren. Das ist gar keine Frage. Aber wenn die, an dieser Stelle, die wirklich ein bisschen grotesk klingt, ich meine, aber die Tuba kann unter Umständen zur Nebensache werden. Und das ist das, was er da meint. Er will eigentlich die Tuba wirklich hören. Ja? Er will vorbeugen, dass Dirigent oder Violist sagt, die Tuba ist zu stark. Ja? Nicht? Die kann auch zu stark sein, aber das ist nicht die Gefahr. Der Tubist kommt sich schon komisch vor, wenn er da spielt. Und dann daneben ist eine Violine. Ja, nicht? Aber trotzdem, es hat einen Sinn. Er will einfach sagen, hier bist du nicht Nebensache. Und das ist ja dieses Hauptstimme-Nebengeschichte, die ist ja nicht nur dynamisch, dadurch, sagen wir mal, zu realisieren, dass man sagt, du spielst lauter, du spielst leiser, sondern du spielst wichtig und du spielst unwichtig. Ja? Nicht? Das ist was anderes.
Und wenn es um das Wienerische geht, das könnte man bei Brahms ja auch fragen, was bieten Ihnen die Wiener Philharmoniker da an am Wienerischen? Ist das schon etwas, das da ist und von dem Sie eher sagen, damit muss man gar nichts mehr machen oder dass man vielleicht auch zurückdrehen muss an einigen Stellen? Oder was ist das Wienerische dann in einer solchen Interpretation?
Ja, ich meine, beim Berg ist es was anderes als beim Brahms. Der Brahms ist nicht so wienerisch. Ja? Der Brahms hat im Grunde genommen sehr starke Bindungen und ist viel überraschender, als man sich das vorstellen kann. Es wiederholt sich ja eigentlich nichts mehr. Es ist eine so unglaublich durchsichtige Begabung, was die variative Kraft angeht. Ja? Sie werden Dinge erleben, also ich habe heute gerade wieder noch mit dem Flötisten gesprochen, das ist genau die gleiche harmonische, der gleiche harmonische Vorgang in der Exposition wie auch in der Reprise. Und trotzdem hat er ganz anders instrumentiert, sogar die Phrasen so statt 2/16 plötzlich in den Triole gemacht oder so. Er wiederholt sich nicht. Sein ungeheurer Meister der Ausnutzung der Möglichkeiten der Form. Also es ist eigentlich ein sehr formgebundener Komponist und total auf der klassischen Musik beruhende Begabung. Ne? Im Kampf gegen diese Neudeutschen, die natürlich damals auch schon in der bürgerlichen Gesellschaft Konflikte auslösten. Nicht? Also meiner Mutter hätten sie, die hat immer gesagt, wenn du Bruckner machst, dann komme ich nur, weil du das machst. Ja, nicht? Das war nichts für sie, aber Brahms jederzeit. Nicht?
Das ist sicherlich auch eine Familiensache, über die wir noch sprechen können. Mir ist nur im Zusammenhang mit der dritten Sinfonie und jetzt diesem Programm ein Kuriosum aufgefallen. Das ist eher ein Seitengedanke. Es gibt ja diesen Roman Aimez-vous Brahms von François Sagan und auch den Film. Die Filmmusik hat Georges Auric komponiert mit dem dritten Satz dieser Brahms-Sinfonie, den er da sehr geschickt variiert. Und tatsächlich kommt Brahms in dem Buch zum ersten Mal vor als Schallplatte. Auf der einen Seite ist ein Stück von Wagner und Brahms ist sozusagen die B-Seite dieser Schallplatte, die erst später entdeckt wird. Das finde ich jetzt im Zusammenhang mit dem Programm eigentlich ganz interessant, denn Brahms und Wagner waren ja große Gegensätze und Wagner ging aber...
Nicht so feindlich, wie die Menschen glauben. Nicht so feindlich. Hier hat der Brahms sich den Wagner Tannhäuser ausgeliehen. Und da gibt es noch so einen kleinen Dialog zwischen den beiden, wo der Wagner sagt, ich muss es jetzt mal zurückhaben. Ja? Nicht? Also das ist nicht, glaube ich, doch nicht ganz so gewesen, wie man das, also ich zum Beispiel, ich flirte jetzt mit einem Gedanken an einer wichtigen musikalischen Stelle, wo man mir angeboten hat, ein Programm, einen Psalm, Bruckner Psalm zu machen und danach das Brahms Requiem. Und dass der Plan besteht und das werde ich auch machen, weil es mich reizt, weil ich fest glaube, dass beide in dieser Zeit unglaublich wichtig waren, ja? Auch für die Entwicklung der Musik unglaublich wichtig. Brahms war wahrscheinlich weniger Anfang als Bruckner. Ja? Bruckner war Anfang und ich glaube, dass man fast sagen könnte, wir unterschätzen, wie viel Anfang es, aber auf der anderen Seite auch bei den, sagen wir mal, einem Mann wie Richard Strauss, der ganz frühe Richard Strauss, war ein Revolutionär. Also das unterschätzt man heute. Man denkt da immer an den älteren Herrn, der wunderbar komponieren konnte. Das war ein unglaublich aufregender junger Komponist, wie ähnlich wie Mahler das war. Nicht? Aber es sind trotzdem Erscheinungen, die eher für mein Gefühl in das Ende eines Jahrhunderts passen. Und also Bruckner, eindeutig Ligeti und Bruckner sind Verwandte, nicht?
Bruckner ist eben auch eine Musik, die wiederum sehr aus dem Klang heraus gedacht wird und sich dann auch ganz anders entfaltet.
Alle Kompositionen, ist ja unglaublich, dieses Entschleunigen, ja, dieses Entschleunigen der musikalischen Gedankenwelt da, ja, ist schon was Erstaunliches, was er schafft. Ne?
Sie haben das vorhin so schön am Beispiel Ihrer Mutter beschrieben, den Gegensatz, den man als Musikhörer vielleicht spürt zwischen Brahms und Bruckner und die Vorliebe, die man für die eine oder die andere Seite entwickelt. Sie sind nun der Enkel eines Komponisten, Ernst von Dochnanie, der von Brahms sehr gefördert wurde, der sicherlich auch unter dem Einfluss von Brahms stand. Welche Rolle hat denn Brahms in Ihrer Familie eigentlich gespielt, als Erinnerung, als Bild?
Ich glaube, wie wir alle, sollten uns ja doch sehr bewusst sein, dass Kunst und Politik, die leider ja manchmal, wie wir heute sehr oft erleben, sehr wenig kunstvoll gestaltet wird, die Politik. Aber der große Politiker muss künstlerisch, sagen wir mal, nicht kreativ künstlerisch sein, aber muss eine fantasievolle künstlerische Begabung sein. Ne? Und das, was eben meine Familie wahrscheinlich, inklusive meines Vaters, nicht wirklich realisiert hat, wie viel Entwicklung dann doch auch für die Zukunft der Musik sich in diesen sogenannten neudeutschen Komponisten abgezeichnet hatten. Ja. Das ist ja doch wirklich große Musik geworden, dann teilweise auch in der Moderne, ne? Und sogar geradezu wichtig in der Moderne. Sie werden wahrscheinlich viele heutige Komponisten finden, die sagen, Bruckner geht für mich, aber Brahms ist eigentlich ein Endstadium. Ja? Mir ist eigentlich dieser Aspekt der Musik wurscht. Es kam eben dann leider Gottes dieses weltanschauliche Verderben von Musik. So, es ist natürlich sehr unangenehm gewesen, dass der Hitler den Wagner so gern gemocht hat und dass der Hitler den Bruckner auch lieber sicher mochte und kannte, vielleicht sogar als den Brahms oder so. Aber ich glaube, dass wir das wirklich voneinander irgendwie trennen müssen. Die Zeiten waren so schwierig geworden, dass dieses, was wir immer wieder erleben, dieses Schreien nach Führung, wir erleben das ja sogar heute in kleinerem Maße auch wieder, nicht? Führungspersönlichkeit, das war eben was Neues, was da entstand. Und da trennten sich die Geister, hier wie in allen anderen Ländern fast auch, nicht? Nur wir, es wurde irgendwo Weltanschauung in die Musik hineingebracht, was eigentlich nachträglich gesehen ziemlich schrecklich ist. Nee.
Aber dieser Begriff Führung, den Sie jetzt gerade aus sehr nachvollziehbaren Gründen problematisieren, findet sich der nicht in Ihrer Familie, in Ihrer Familiengeschichte auch in einem positiven Sinne wieder? Die tatsächlichen Führungskräfte, die man in sich hat, Widerstandskräfte zu leisten, auch Führungspersönlichkeiten zu sein, nehmen wir einfach Sie und Ihren Bruder als Menschen, die sowohl in Musik als auch Politik führend sind und das in eine Richtung, die man ja nicht negativ nennen kann.
Das ist bestimmt richtig. So ist es auch nicht gemeint. Im Grunde genommen, unsere Gefahr heute, für mein Gefühl, in der wir leben, politisch ist, dass die Dinge so kompliziert geworden sind und der Informationsbereich in einer so ungeheuren Beschleunigung und all das, worüber alle immer reden, unbegreifbar machen, unverständlich machen, dass man nachdem, und das war in der Hitlerzeit natürlich ähnlich und in Italien auch, und in anderen Ländern, ich meine, wird ja nun sehr viel mehr bekannt und bekannter, was alles in England vor sich ging. Ja. Also das war ein Virus, der kam, nämlich das Bedürfnis, sich Menschen anzuschließen, die dir dieses Chaos der gesellschaftlichen Zustände einfach vom Tisch wischten. Ja. Dass sie einfach im Grunde genommen sagen, ich habe die Lösung, ja. Also wie dieser Mensch da drüben, ich nenne seinen Namen nicht gerne, aber er heißt nun mal Trump, ja. Und es ist auch ein Trump. Also im Grunde genommen, es ist eben solche Menschen, die dann sagen, es ist alles ganz einfach, wir ziehen uns zurück, wir sind nicht mehr die Amerikaner. Es gibt ja Gutes an dem, was er da sagt. Und nur, wie er es dann durchführen will, ist eine Katastrophe wahrscheinlich. Das werden ihn jedenfalls die politischen Fachmänner, die was verstehen werden, sagen, der macht Mumpitz, nicht? Der kann es nicht, das Handwerk nicht, sagt ein Handwerk. Diese Leute, die sagen, es ist alles nicht so schwierig, die helfen uns nicht. Dafür kannst du dann in die Kirche gehen vielleicht. Ja. Das ist die andere Lösung. Aber das Nachdenken zu vereinfachen, ist nicht unsere Zeit. Und in diesen Zeiten, wo es so kompliziert wird, hat man in Europa, in Amerika und überall erlebt, gewisslich in allen großen Bereichen der Politik, hat man Leute gefunden, die in Führungspositionen kommen, weil sie flache und, wie soll ich mal sagen, Reader's Digest Lösungen haben für die Probleme. Nicht? Diese Auseinandersetzung war natürlich auch ein bisschen das, was in der Musik stattfand mal. Nicht?
Aber ist da nicht auch Musik und auch das Dirigieren eines Orchesters genau ein Ausdruck dessen, dass man eben auch Komplexität lebt, darstellt und beherrscht? Denken wir an Ligeti, eine Partitur mit 85 Stimmen. Die Kunst, die Sie haben, ist die, das zusammenzubringen, zu einem großen Ganzen zu bringen und auch die tatsächliche ausgestellte Komplexität in der Musik von Berg, aber auch von Brahms. Ist das sozusagen ein Gegengift?
Ja, wissen Sie, man kann diesen Dingen auf verschiedene Weise begegnen. Man könnte sagen, also das schärfste Ohr der Welt kann im Ligeti nicht wirklich verborgene Fehler wirklich festnageln und sagen, da natürlich merkt man Fehler. Aber es ist eine so komplexe Partitur, dass man da bewundert die Gedanken, die Fantasie und die formalen Vorstellungen. Und da ist es eigentlich eine Vereinfachung nicht möglich. Ja? Da stehen Sie gegenüber einer Partitur, von der Sie von a priori wissen, dass Sie das von der rein gehörtechnischen Seite lang nicht total beherrschen können. Und trotzdem entsteht so ein Klang und eine Struktur, die eben, also jedenfalls was dieses Stück angeht, meine höchste Bewunderung findet. Ja? Aber wenn einer kommen würde, ist es doch ganz einfach. Du verstehst ja sowieso nicht, was da ist. Der Klang wird produziert, also denk gar nicht drüber nach, wie das gemacht ist und warum das so ist und so. Dann ist das eben eine für mich faschistoide, eine blödsinnige Entwicklung. Und die erleben wir in vielen Bereichen. Und ich meine, ich sage immer, wenn man uns konfrontiert mit schwarzen Löchern, wo wir wissen, dass die Sonne dann auf eine Kirschgröße zusammengedrückt würde, wenn sie da durch müsste, dann, ja, bitteschön, ich verstehe es nicht, werde es auch nicht verstehen. Das sind so Dinge, man muss ein bisschen mehr aus dem Respekt leben, finde ich, den Dingen gegenüber, die man nicht versteht und nicht sagen, es ist so einfach, ja.
Aber ist das nicht auch der Zauber oder das Geheimnis von Musik allgemein, dass sich gerade die großen Werke, die mit denen wir es zum Beispiel in diesem Konzert zu tun haben, einem letztgültigen Verständnis sowieso entziehen? Also was heißt schon verstehen? Die meisten Menschen meinen wahrscheinlich, wenn sie sagen, ich verstehe diese Musik, sie finden sie schön. Aber was heißt verstehen?
Ja, da können wir lange drüber reden. Also ich glaube, wir verstehen gar nichts. Das ist so, diese sehr ungehorsamen Quanten bringen uns doch ins Straucheln, würde ich sagen. Die Menschen rechnen mit Quanten und wissen nicht, was ist, wie es geht. Wir sind doch in Steinzeit-Aspekten, wenn man das vergleicht, was also da noch kommen wird und kann.
Also. Aber das Nichtverstehen in der Musik, aus Ihrer Perspektive gesprochen, eines Menschen, der eine Bühnenerfahrung von ungefähr 70 Jahren hat und eine so wahrhaft lebenslange Auseinandersetzung mit dieser Musik gepflegt hat, gibt es da das Gefühl, dass Sie der Sache näher gekommen sind oder merken Sie immer mehr, welche Untiefen vielleicht auch Stücke haben oder Ihre eigenen Zugänge?
Ich glaube, es ist ein bisschen anders. Ich glaube, es stellt sich dann im Laufe der Jahre ein, dass man Akzeptanz walten lässt der Tatsache gegenüber, dass gewisse Dinge eigentlich vielleicht begriffen werden können, aber nicht verstanden werden können. Ja, das ist so ein bisschen ein Unterschied für mich. Ich begreife vielleicht manche Musik heute besser, als ich sie begriffen habe, als ich 20 war, aber verstehen tue ich es nicht. Gott sei Dank, finde ich. Ich bin nicht der Meinung, dass man alles verstehen muss.
Erkenntnisse eines Altmeisters, der sich zwischen Proben und Konzerten viel Zeit für dieses Gespräch nahm. Christoph von Dohnányi war das, 90 Jahre alt, Dirigent des heutigen Konzerts. Das vollständige Interview können Sie auf deutschlandfunkkultur.de nachhören. Das Gespräch habe ich am 22. November in Wien geführt. Tags darauf fand die erste, einen Tag später die zweite Aufführung des Programms mit Werken von Ligeti, Wagner, Berg und Brahms im Wiener Musikverein statt.